War das eine Bombe? Unter ihrer Sonnenbräune war das Gesicht der Frau aschfahl. Ja, in der Nähe des Hafens, glaube ich. Die Frau musterte sie einen Moment lang mit einem erstaunten Blick. Natürlich war es der Akzent. Selbst in einem Augenblick wie diesem sonderte er Hedi aus und gab sie als Fremde zu erkennen. Doch die Aufmerksamkeit der Frau richtete sich sofort wieder auf ihr Kind. »Oh mein Gott«, murmelte sie. »Was haben wir bloß getan? Mein Mann hat gesagt, wir hätten uns evakuieren lassen sollen, als es noch ging.« Hedi sagte nichts, sondern folgte nur dem Blick der Frau. Sie dachte an ihre Arbeitgeber, die Mitchells, wie sie mit ihrem schreienden Kind diesen dreckigen, abgewrackten Frachter bestiegen hatten, mit nichts als ein bisschen Unterwäsche zum Wechseln und etwas Proviant in einem braunen Karton. In diesem Moment mit dem beißenden Geruch von Treibstoff in der Nase hätte sie alles darum gegeben, jetzt bei ihnen zu sein. In Korkenzieherspiralen schwebte der Rauch von verkohltem Holz über die Bucht und sie hörte den kleinen Jungen schluchzen. Hedi schluckte und konzentrierte sich auf die Fragen, die ihrem Kopf herumschwirrten. Wie lange würde es bis zur Landung der Deutschen dauern? Würden sie wahllos Menschen einfangen, um sie an die Wand zu stellen und zu erschießen? Und wenn die nun sie in die Finger bekam, was dann? Wieder erzitterte der Unterstand. Ohne sich zu rühren, horchte Hedi auf die Bomber, wie sie ihre Schleifen zogen und im Sturzflug ihre Last abwarfen, auf das Krachen der Detonation eine Meile entfernt, bis nach einer gefühlten Ewigkeit das Motorengeräusch in der Ferne verebbte. Ein älterer Herr mit zerzaustem, weißem Haar stolperte auf sie zu. »Die Flieger sind weg«, rief er. »Versuchen Sie, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Wird nicht lange dauern, bis Sie zurückkehren.« Der Mann hastete davon. Hedi kam zitternd auf die Beine, wünschte der Frau alles Gute und lief auf der Promenade Richtung Stadt, während sie sich fragte, wie um alles in der Welt sie zum Haus der Mitchells zurückkommen sollte, vorausgesetzt es stand noch. Sie versuchte zu rennen, doch sie fühlte sich noch zu schwach. Im Geist sah sie ihren Kater Hemingway im Wohnzimmer allein auf dem Sofa kauern, das graue Fell vor Angst aufgestellt. Ein wenig bereute sie es schon, Mr. Mitchells Anweisung, ihn einschläfern zu lassen, missachtet zu haben. An der Tür zur Tierarztpraxis hatte sie dem treuherzigen Blick des Katers nicht widerstehen können. Jetzt wusste sie nicht einmal, ob sie selbst genug zu essen haben würde, geschweige denn genug für ein Haustier. Als sie die ersten Häuser von Centalia erreichte, hörte sie schon das Bimmeln der Krankenwagen und die Rufe einiger Männer, die verzweifelt versuchten, ihre Bemühungen zu koordinieren. An diesem windstillen Sommerabend stieg der Rauch in kompakten Säulen von Booten und Gebäuden auf. Kreuz und quer waren Fahrzeuge auf den Straßen liegen geblieben. Ein paar wenige Leute waren unterwegs. Einige auf der Suche nach Vermissten, andere, die ziellos umherwanderten und ein altes Paar, das schluchzend auf einer Bank saß. Hedi lief weiter. Sie zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen und sich dabei Schritt für Schritt der Realität zu stellen. Nicht lange und sie wäre wieder von diesen grau-grünen Uniformen umgeben und müsste das Gebrüll ihrer Befehle ertragen. Sie hörte schon das Hämmern an der Tür, spürte Wehrmachtshände, die sie an den Ellbogen packten, um sie aus dem Haus zu zerren. Von jetzt an war alles möglich. Sie erinnerte sich nur allzu gut daran, wie sich die Deutschen in Wien benommen hatten. Besonders gegenüber Juden.
»Was anderes als die hier habe ich nicht. Aber könnte die uns in Schwierigkeiten bringen?«
Anton stand in der Tür zu seinem Schlafzimmer und hielt eine ursprünglich weiße, inzwischen graue, gerippte Baumwollunterhose hoch. Selbst von ihrem Fensterplatz aus konnte Hedi sehen, dass sie nicht gewaschen war. »Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr«, antwortete sie. »Sie verlangen nur eine weiße Flagge. Woraus die besteht, haben sie nicht gesagt. Außerdem machen das doch alle so.« Sie streckten den Kopf aus dem Fenster. Unter dem strahlend sonnigen Himmel lag eine gepflegte Straße mit Wohnhäusern und Geschäften, deren Türen zum Bürgersteig hinausführten. Aus jedem Fenster hing irgendein Stück Stoff. Hier eine Schürze, dort eine Babywindel oder eben auch ein uraltes Wäschestück. Ein wenig Trotz im Angesicht der Niederlage. Anton nickte und Hedi nahm ihm mit spitzen Fingern die Unterhose ab, verknotete sie an einem Besenstiel und hängte sie aus dem Fenster, indem sie das Stielende auf einen Stuhl stellte und mit einem Handtuch beschwerte. Im selben Moment näherte sich Motorengeräusch.
»Da sind sie«, murmelte Hedi.
Am Ende der Hauptstraße erschien der erste Wagen, von ihrer Warte aus deutlich zu erkennen.
Ein eleganter, offener Bentley mit höheren Offizieren in voller Uniform. Gefolgt von einem blitzenden Daimler mit ähnlicher Besatzung. Dahinter reihten sich ungefähr ein Dutzend weniger eindrucksvolle Fords und Morris mit Soldaten niedriger Ränge ein, sowie ein paar Motorräder mit Beiwagen als Nachhut. Alle, wie Hedi vermutete, aus den Garagen der Inselbewohner gestohlen.
Sieh sie dir nur an. Anton klang wütend. Man sollte meinen, sie hätten ganz England erobert und nicht nur ein paar britische Inseln von Saint-Malo.
In ihren Augen ist es der erste Schritt, murmelte Hedi.
Die erwarten doch wohl nicht, dass wir sie begrüßen, oder?
Hedi spähte in die Fenster gegenüber. Hinter jedem standen verdrießliche Bewohner und starrten mit ohnmächtigem Hass auf ihre neuen Herren hinunter. Seit Freitagnacht hatte es keine Bomben mehr gegeben und die Schäden rings um den Hafen und um Weybridge waren teilweise schon wieder repariert. Doch jedem hier war klar, dass der heutige Tag den eigentlichen Beginn der Unterwerfung markierte. Sie hatten ihren Eroberern nichts als ohnmächtigen Zorn entgegenzusetzen. Hedi schüttelte den Kopf.
»Die werden uns nicht zwingen, sie zu begrüßen. Sie wollen uns weismachen, sie seien weiß Gott wie zivilisiert, um der ganzen Welt zu zeigen, wie sie Großbritannien regieren wollen. Wie hieß es noch gleich?«
Sie nahm das Flugblatt von Antons kleinem Tisch.
»Hier. Friedlichen Einwohnern wird feierlich ihre Freiheit garantiert.«
Sie schnaubte. »Bin gespannt, wie lange.«
Anton drückte ihr tröstend die Schultern. Sie spürte die Wärme seiner Hände. Der erste physische Kontakt mit einem anderen Menschen, seit sie sich schweren Herzens von der kleinen Tochter der Mitchells verabschiedet hatte. So blieben sie eine Weile stehen, bis die Autokolonne endlich verschwand und sich die Fenster über dem Bürgersteig nach und nach schlossen.